immer einmal in der Predigt den Finger auf eine Person oder auf einen Gegenstand aus der Weihnachtsgeschichte zu lenken. Und so wird es auch diesmal sein. Also ich weiß von Predigten, da ging es natürlich um Maria oder es ging um Jesus, er ist sowieso in der Mitte, oder um Josef. Ich habe sogar schon einmal eine Predigt gelesen, wo der Ochse und der Esel im Mittelpunkt standen, obwohl die ja genau genommen gar nicht in der Weihnachtsgeschichte vorkommen. Ich habe sie jedenfalls noch nicht gefunden. Es gibt aber kaum ein Bild von dem Geschehen von Weihnachten, wo Ochse und Esel nicht doch vorkommen. Heute soll es einmal um die erste Gestalt gehen, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Die erste Person. Wer ist die erste Person in der Weihnachtsgeschichte? Was? Der Kaiser Augustus. Genau, er ist die erste Person. Ich lese, haben wir gestern schon gemacht, aber ich wiederhole es gerne noch einmal, Lukas 2, die ersten 7 Verse, die Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und Augustus, also ich glaube, dass dies die einzige Stelle in der Bibel ist, wo dieser Augustus auftaucht. Und das ist doch wert, einmal darüber nachzudenken, was das eigentlich für ein Mensch war. Wir erfahren, dass er Kaiser von Rom war. Ich habe herausgefunden, dass er im Jahr 63 vor Christus geboren wurde, als Neffe von Caesar, also von dem großen Caesar, dem großen Staatsmann Roms. Gestorben ist er im Jahr 14 nach unserer Zeitrechnung und er war der bedeutendste Kaiser Roms. Als junger Mann mit 32 Jahren kam er an die Macht. Das Land war in großer Not, es war von Bürgerkriegen zerrissen und der Senat beauftragte ihn, für Ruhe zu sorgen. Und er stellte Legionen zusammen und es gelang ihm, alle Feinde aus dem Weg zu räumen und auch Ägypten dem Reich einzuverleiben. Und am Ende von 4 Jahren trat er vor dem Senat auf und übertrug dem Senat wieder die volle Befehlsgewalt über alle Legionen und gab auch die Macht über alle Beamte zurück und das ganze Land wieder zurück an den Senat. Der Senat fühlte sich geschmeichelt einerseits, aber andererseits haben sie gedacht, wenn er das so gut gemacht hat, dann soll er doch weiterhin Generalbevollmächtigter sein für das ganze Reich. Und man machte ihm den Vorschlag, willst du nicht König von Rom sein? Augustus sagte, oder damals hieß er noch nicht Augustus, damals hieß er Octavian, er sagte, nein, das möchte ich nicht, ich lehne ab. Der Senat zog sich zur Beratung zurück und man machte ihm wieder einen Vorschlag, willst du nicht Diktator von Rom sein? Nein, 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 besser nicht. Und schließlich machte man ihm den Vorschlag, willst du nicht Erhabener heißen? Das war ein Titel, den man sonst nur den Göttern gab. Erhabener heißt Augustus auf Latein. Und das klang ziemlich gut in den Ohren Octavians. Und er sagte, okay, das mache ich. Also wurde er Augustus, der Erhabene. Er regierte als erster Kaiser Roms 44 Jahre lang, so lang wie keiner nach ihm. Eine sehr, sehr lange Zeit für römische Verhältnisse. Im Lauf seiner Regierung erhielt er noch andere Titel, zum Beispiel den Titel Pontifex Maximus. Das war der Titel des obersten Priesters der römischen Götter. Ihm selbst wurde während seiner Lebenszeit göttliche Verehrung zuteil. Und ein Titel, den ihn besonders freute, lautete Vater des Vaterlandes. Das klingt gut, Vater des Vaterlandes. Er nahm diesen Titel unter Tränen entgegen, wie es heißt. Er berief tatsächlich Volkszählungen ein. Lukas, der Arzt, berichtet es im Evangelium, um ganz klarzustellen, dass es sich hierbei nicht um ein Märchen handelt oder um einen Mythos, sondern dass es hier um harte Fakten geht. Tatsächlich hat Augustus 3 Volkszählungen, landesweite, weltweite Volkszählungen angeordnet. Und dieses hier ist vermutlich die aus der Sicht des Augustus die zweite für Quirinius, der damals Generalbevollmächtigter des Ostens war und Syrien im Auftrag von Augustus verwaltete, für den war es tatsächlich die erste, so wie es hier auch steht. Israel wurde zu dieser Zeit von Syrien aus, von den Römern verwaltet, und jeder leistete dieser Aufforderung Folge und reiste in seine Stadt. In der Luther-Übersetzung heißt es so ein bisschen schwach, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Ein Gebot, denken wir, das klingt so wie Gebot aus der Bibel, da halten sich nicht so viele dran, und wenn einer sich nicht dran hält, dann hat er auch eigentlich nicht zu befürchten, dass er Strafe kriegt. Aber im griechischen Original steht das kantige Dogma, also so richtig fest, und wer dagegen verstößt, der wird verdammt, kommt ins Gefängnis, der hat mit ganz, ganz schlimmen Strafen zu fürchten. Also es bekam keinem gut, diesem Gebot des Kaisers sich zu widersetzen. Es war sehr gefährlich. Er war der Herr der ganzen damalig bekannten Welt. Diese Karriere von dem Augustus kann man nur bestaunen. Er kommt hier an der einzigen Stelle im Neuen Testament vor. Er wurde als Gott verehrt. Und man ist so ganz betreten, wenn man sieht, wie hier die Eltern von Jesus diesem Augustus gehorchen müssen. Und die frommen Leute eine ganz, ganz kleine Nummer sind in dieser Geschichte. Aber dieser mächtige Augustus, der erhabene Pontifex Maximus, Vater des Vaterlandes, der dient dem Gott Israels, ohne dass er das merkt. Der merkt das gar nicht. Er denkt, er ist der Chef im Ring. Er ordnet eine Volkszählung an und alle in der ganzen Welt müssen sich einschreiben lassen in Listen. Seinen Befehl des Volks schätzen zu lassen, führte aber dazu, dass Maria und Josef nach Bethlehem reisen mussten und dass sich dadurch die Vorhersage Gottes erfüllte, die er durch den Propheten Micha verkündigen ließ. Wir sehen es mal auf der Folie, der nächsten. In Micha 5, Vers 1 heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das war die Ansage Gottes. Und die ganze Geschichte passte nicht. Denn die Mutter Jesu und Josef, die steckten ja oben in Nazareth. Es fehlte noch der Befehl von Augustus. So gab Gott, ohne dass Augustus etwas davon ahnte, ihm diesen Gedanken, lass die ganze Welt zählen, damit alle sehen, dass du der Chef bist. Natürlich hätte Gott auch andere Möglichkeiten gehabt, Maria und Josef nach Bethlehem zu bringen. Zum Beispiel auf einem fliegenden Teppich. Oder er hätte ein paar Engel abordnen können, die sie dahin geleiten. Aber an dieser Stelle fällt mir einmal mehr auf, dass Gott in seinem Tun sehr ökonomisch ist. Er kommt in der Regel nicht pompös daher, nicht so, dass allen der Mund offen steht, sondern so verborgen. sehr ökonomisch. Er veranlasste eine Volkszählung, die dann stattfindet, wenn der versprochene Retter in die Welt kommt. Genau da, wo schon über 700 Jahre vorher das vorhergesagt worden. Das ist doch perfekt, oder? Das ist doch noch großartiger, als wenn Maria und Josef auf einem fliegenden Teppich daherkommen würden. Ich finde es genial. Das zeigt, dass meinetwegen ein Augustus ganz groß dastehen kann und sich sogar als Gott verehren lässt, aber dem lebendigen Gott ist die Weltgeschichte nicht entglitten. Er ist Herr über alles Geschehen. Sogar der große Kaiser Augustus muss ihm zu Diensten sein und er merkt es noch nicht einmal. Es ist und bleibt so, wie es der Prophet Daniel verkündet. Nächste Folie. Der Daniel sagte schon, er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. In unserer Welt geht es drunter und drüber, es ist manchmal schrecklich mit anzusehen, völlig chaotisch, alles befindet sich im Rollen und wir können im Moment gar nicht abschätzen, was noch alles auf uns zukommen wird. Nicht eine Minute können wir in die Zukunft schauen. Und manchmal denkt man, die Welt ist im freien Fall, wenn man so die alten Bilder sieht, wie Großraumverkehrsflugzeuge in Wolkenkratzer hineinrasen. Angst will uns überfallen, wenn wir die düsteren Aussichten betrachten. Wann wird Gott diesem Treiben ein Ende setzen? Wird er das überhaupt oder gibt es Gott am Ende gar nicht? Ganz bestimmt wird er das. Wie zur Zeit der Geburt Jesu wird Gott zur rechten Zeit handeln. Er handelt auch. Er handelt auch, ohne dass es die Großen manchmal mitbekommen. Als Christen haben wir allen Grund, gelassen zu bleiben. Wie damals hält Gott diese Welt in seinen Händen. Er wird zum Ziel kommen. Vielleicht nicht mit fliegenden Teppichen. Aber ganz gewiss und ganz effektiv. Und wir werden einmal darüber staunen, wie er alles gemacht hat, so wie wir aus heutiger Sicht darüber staunen, wie genial er das eingefädelt hat, dass Maria und Josef nach Bethlehem ziehen, damit dort der Heiland auf die Welt kommt. Weihnachten sagt uns Gott, alle Versprechen werden voll und ganz erfüllt. Wir können uns darauf verlassen. Jesus kommt bestimmt. Gott handelt nicht pompös, aber immer sehr effektiv. Jetzt habe ich Augustus ein wenig verlassen. Jetzt gehen wir einmal in den weihnachtlichen Stall, sehen uns das Mobiliar an und sehen da eigentlich als einzigstes Mobiliar die Krippe. Auch Maria und Josef fügen sich dem Befehl des Kaisers. Sie machen sich auf den beschwerlichen Weg. Man hat herausgefunden, dass es damals etwa 5 Tagesmärsche war, zu Fuß, von Bethlehem, von Nazareth nach Bethlehem. Eine Strecke von 170 Kilometern, das ist ungefähr so die Strecke von Hemsbach bis ein gutes Stück hinter Stuttgart, zu Fuß, im 10. Monat. Und nicht so glatt, so mit Straßen, sondern mit gewaltigen Höhenunterschieden. 1500 Höhenmeter mussten zurückgelegt werden. Wie riskant für Mutter und Kind. Was für Sorgen wird sich Josef gemacht haben. Nachdem sie nun Bethlehem, die Stadt Davids, erreicht hatten, gebar Maria ihren ersten Sohn. Bethlehem heißt übrigens Haus des Brotes, Brothausen. Denn Beth heißt Haus und Lechem heißt Brot. Jesus spricht von sich selber als dem Brot des Lebens später. Und er kommt in Brothausen zur Welt. Und ganz im Stillen und ohne viel Aufhebens. Der Bürgermeister war nicht dabei. So beschreibt es auch Lukas. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Also gar nichts Besonderes. Eine ganz normale Geburt. Ein ganz normales Kind. Er musste in Windeln gelegt werden. Wie ganz normale Babys sonst auch. Und er brauchte auch einen Platz, wo er sich ausruhen, wo er schlafen konnte, wo es nicht so zugig war. Gott wurde ganz Mensch, um seinen Geschöpfen zu begegnen. Das Unfassbare ist geschehen. Johannes drückt es so aus. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und er fügt hinzu, und wir, gemeint sind die Jünger, die ihn dann kennengelernt haben, wir sahen seine Herrlichkeit. Warum in einer Futterkrippe? Es steht ja da, sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge, ein Bettchen war leider nicht zur Hand. Warum es keinen Raum für sie gab, erfahren wir nicht. Man kann spekulieren, ob es böser Wille der Menschen war, nicht genug Geld da, ihr könnt bleiben, wo ihr seid, oder vielleicht war auch die Stadt überfüllt, weil ja Volkszählung war und allerhand auf dem Weg war. Warum es so gewesen ist, scheint Lukas gar nicht so sehr interessiert zu haben. Wichtig ist nur, dass das im Grunde genommen typisch ist für das Leben Jesu. Auch später hatten sie keinen Raum für ihn. Bei seiner Geburt hatten sie keinen angemessenen Raum, keine Fürstensuite, keinen Platz im Krankenhaus. Und in Israel fand er den Platz nicht, der ihm zugestanden hätte. Am Schluss schwebte er 1 Meter über dem Boden an einem Kreuz. Johannes schreibt davon, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist eigentlich typisch für Weihnachten. Er fand keinen Raum. Die, die ihn eigentlich hätten aufnehmen müssten, die, die eigentlich ihn herbeigesehnt haben müssten, die nahmen ihn nicht auf. Hast du Jesus aufgenommen? Oder ist Weihnachten für dich ein Fest der Häuslichkeit und der Gemütlichkeit? Wenn an Weihnachten vor allem wichtig ist, ob in Weinheim, in der Nordstadt, eine Tanne steht oder nicht, dann zeigt das doch, dass Jesus heute genauso wenig Raum findet wie damals. Nicht wegen der Tanne. Die Tanne ist nicht das Wesentliche. Jesus ist der Wesentliche. Wir sind bis heute aufgerufen, Jesus Platz in unserem Leben zu geben. Und so heißt es in der Bibel, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Es ist fast, nein, nicht nur fast, es ist unbegreiflich, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde ein Geschöpf wird. Dass er so auf die Erde kommt, dass er als einzigen Platz eine Futterkrippe findet. Warum ist das so? Ich weiß die Antwort nicht, ich kenne nur Teilantworten. Und eine davon hat der indische Evangelist und Guru Sadhu Sundar Singh erzählt. Eine alte Geschichte. Ein König hatte einen Minister, der Christ wurde und seinen Glauben vor allen bekannte. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, der in diese Welt gekommen sei, um sie zu erlösen von Schuld und Tod. Dem König hat das gar nicht gefallen. Das war ihm vor allen Dingen völlig unverständlich. Wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann gebiete ich meinen Dienern und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Völlig unverständlich. Kann er nicht verstehen. Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung entlassen, aber er liebte ihn und deswegen versprach er ihm Gnade, wenn er eine Antwort auf diese seine Frage wüsste. Warum ist er selber gekommen, um die Welt zu erlösen? Warum hat er das nicht einfach so gemacht? Gewährt mir 24 Stunden, Majestät, erwiderte der Minister, und ich will euch antworten. Der Minister suchte einen geschickten Schnitzer auf und sagte ihm, fertige eine Puppe an und kleide sie genauso wie das 2-jährige Kind des Königs. Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des Flusses zu halten und auf ein vereinbartes Zeichen die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe fallen und in der Meinung, es sah sein Kind, sprang er ins Wasser. König und Puppe kamen aus dem Wasser raus, triefnass, und der Minister fragte ihn, warum er selbst sein Kind habe retten wollen, während doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. Es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste, erwiderte der König. Und der Minister antwortete, so hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten. Amen.